Was ist eigentlich Männlichkeit? Ist es Stärke, Verantwortung, Durchhalten, Überlegenheit? Oder ist es das, was in Frage gestellt wird, wenn der Körper und das Leben nicht mehr so funktionieren wie gewohnt? Lieber Hörer, diese Folge ist anders als die bisherigen. Du wirst mich mehr hören, mehr Einordnung durch mich als Host und auch mehr persönliche Reflexion. Lass dich davon bitte nicht irritieren.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Gerhard, Michael und Jürgen fürs Testhören dieser Folge und für euer Feedback. In den Gesprächen in diesem Podcast taucht das Thema Männlichkeit immer wieder auf. Mal explizit, mal zwischen den Zeilen. Etwa wenn jemand erzählt, dass Arztbesuche früher kein Thema waren, weil er meinte, es passiert sowieso nichts. Oder wenn jemand sagt, er müsse heute niemandem mehr beweisen, dass er stark ist. Oder wenn vom Mannsein die Rede ist, aber eigentlich die Erektion gemeint ist. Krebs stellt vertraute Männlichkeitsbilder in Frage. Konzepte oder Ideen davon, was wir als Gesellschaft glauben, was maskulin ist. Oder wie die Werbung versucht, sie uns zu verkaufen. Oder wie Männer in Traditionen, Klassismus, Religion, Politik, Filmen, Musikvideos oder im Sport dargestellt werden. Diese Liste ist nicht vollständig. Was ist Maskulinität?
Das ist eine schwierige Frage, weil wir ein gänzlich rollenvertauschtes Leben eigentlich führen.
Einige Männer mit Krebs sprechen davon, dass sie alte Rollenbilder hinter sich gelassen haben. Andere tun sich schwer mit dem Begriff Männlichkeit und Maskulinität. Wieder andere sagen, sie schämen sich nicht ihres Geschlechts, sondern eines bestimmten Männlichkeitsgehabes, das sie teilweise sogar abstößt. Um Herbert Grönemeyer zu zitieren, wann ist ein Mann ein Mann? Wann verhält sich jemand, der als Mann gelesen wird und sich selbst auch so sieht, wirklich maskulin? Gibt's das überhaupt? Oder ist Männlichkeit nicht sowieso immer ein sehr breites Spektrum? Ein Spektrum, das leider auch in diesem Podcast nur zu einem gewissen Teil repräsentiert ist, weil nicht monogame, nicht heterosexuelle, nicht cis, nicht binäre, transmaskuline, queere und migrantische Männlichkeiten noch viel zu wenig zu Wort kommen. In dieser Folge hören wir wieder mal cis-männliche, heterosexuelle Erfahrungen. Aber ich bin dran an einer Spektrumserweiterung.
Wenn man eine starke Partnerin hat, dann duelliert man sich schon, habe ich auch schon erlebt.
Nach der Diagnose Krebs verändert sich das Mannsein für Betroffene. Da geht es dann nicht mehr ums Funktionieren, sondern ums Aushalten. Nicht mehr ums Managen, sondern ums Annehmen. Nicht mehr ums Leisten, sondern ums Geduld üben. Nicht mehr ums Beschützen, sondern Selbstschutz suchen. Und nicht mehr darum, stark zu wirken, sondern ehrlich zu sein, mit Zartheit. In dieser Folge kommen 4 von Krebs betroffene Männer zu Wort, die ihre Sicht auf das Mannsein hinterfragen. Manche Aussage könnte auf den ersten Blick eine traditionalistische Haltung zeigen. Eine Bitte: Lasst uns ergebnisoffen rangehen und nicht gleich judgen. Bei genauem Hinhören sind sehr wohl reflektierte Ansichten merkbar. Am Ende ziehe ich die Stränge gemeinsam mit einem Männlichkeitsforscher zusammen.
Also es gibt ja heute genügend auch schon andere Männlichkeitsbilder, die sich an Sorge orientieren. Caring Masculinity, das heißt es so schön.
Und ganz wichtig, es geht in dieser Folge nicht um das sich sexuell männlich fühlen, aka seinen Mann stehen, Erektionen haben. Dazu gibt's andere Folgen in diesem Podcast. Es geht um die persönliche Identität als Mann. Der erste Mann in dieser Folge ist Walter. Vor über 20 Jahren war er beruflich ziemlich eingespannt, als er in ein Burnout schlitterte. Wenig später kam dann eine weitere Diagnose, chronisch myeloische Leukämie, kurz CML. Er verbindet die Schicksalsschläge mit seiner damaligen Haltung zu Leistung, Durchhalten und alleinige Verantwortung übernehmen, obwohl es keinen kausalen Zusammenhang zwischen Burnout und Krebs gibt. Was ist Männlichkeit, Walter?
Männlichkeit. Früher war es halt so, dass ich halt gesagt habe, okay, ich muss stark sein, ich habe Familie, habe Haus gebaut, das muss alles ich managen. Die Frau hat mich schon unterstützt, aber vorderster Front bin halt ich. Und ja, bin halt der Einkommensstärkste in der Familie und das muss so beibehalten werden und das zeichnet einen Mann aus. Und Arzt gehen oder Gesundheitsuntersuchung, das war damals halt kein Thema für mich. Und ja, das ist, glaube ich, so die Männlichkeit. Man ist eh groß und stark und es wird schon nichts passieren und es geht immer so weiter. Das ist, glaube ich, die Männlichkeit. Frauen sind da, glaube ich, etwas anders.
Hat sich dieses Bild ein bisschen gewandelt über die Zeit in den letzten 20 Jahren?
Das hat sich gewandelt, ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt in der Kleinigkeit zum Arzt gehe, aber wenn ich halt Beschwerden habe oder wenn ich halt mit dem Körper spüre, irgendwas passt da nicht, dann denke ich mir, okay, lass das abchecken. Geht relativ einfach bei uns. Krankenkasse ist gut und Ärzte, praktischen Ärzte habe ich auch einen guten und ja, und früher habe ich das einfach ignoriert oder habe selbst versucht, das irgendwie zu heilen oder zu behandeln und das ist jetzt halt anders. Früher hat man halt die Frau sagen müssen, jetzt gehen wir zum Arzt und lassen wir eine Gesunduntersuchung machen, jetzt mache ich es halt regelmäßig. Alle 3 Jahre oder wenn ich halt Beschwerden habe, dann ja, gehe ich halt zum Arzt und lasse abchecken.
Also das ist auch Männlichkeit?
Das ist nicht Männlichkeit, aber das habe ich einfach jetzt geändert. Mhm. Ich glaube nicht, dass das bei jungen Männern, ich glaube, wahrscheinlich ist es auch eine Erscheinung des Alters, dass man sagt, okay, lass das abchecken. Früher ist man halt groß und stark und jung und es kann nichts passieren.
Ist das für dich so okay oder sollte es vielleicht ein anderes Bild von Männlichkeit geben?
Ich weiß nicht, wie die heutige Generation ist. Wenn ich meinen Sohn anschaue, der ist sicherlich jetzt etwas gesundheitsbewusster, als ich noch war. Ja, ist vielleicht unserer Generation so gewesen. Die jetzige Generation ist eh schon wieder wahrscheinlich anders. Ich weiß nicht, ob es alle so sind, aber ich denke doch, dass die Social Medien und den ganzen, was ja früher nicht der Fall war, doch schon mehr die Leute, die jungen Leute darauf hingewiesen werden, Gesundheit ist nicht selbstverständlich und Gesundheit ist nicht immer. Ich glaube, da hat sich schon sehr viel geändert.
Walter beschreibt ein eher traditionelles Männlichkeitsverständnis und auch einen essentialistisch und binär anmutenden Geschlechterunterschied, der real nicht zutreffend ist für die Vielfalt in der Gesellschaft. Aber Walter ergänzt, dass sich das mit den angesprochenen Einschnitten in seinem Leben und vor allem mit der Zeit gewandelt hat. Das sei aber für ihn keine neue Männlichkeit an sich, sondern nur eine persönliche Entwicklung. Solche Zuschreibungen sind nach heutigem Wissensstand weniger biologisch begründet als Ausdruck früherer Generationen und sozialer Erwartungshaltungen. Ich frage mich, könnten Änderungen des persönlichen Verhaltens, wenn nur genügend Männer mitziehen, nicht auch gesamtgesellschaftlich für eine Transformation von Männlichkeitsbildern sorgen, die statt einer Rückwärtsbewegung mehr in eine Weiterentwicklung einzahlt? Damit Männlichkeit nicht mehr nur heißt, stark zu sein, Familie und Haus zu managen, alleine als Hauptverdiener dazustehen, alles mit sich selbst auszumachen und vielleicht sogar noch große Sprüche zu markieren, immer den Harten zu spielen, wie mein nächster Gast erzählt. Erich. Er hatte AML, das ist die akute myeloische Leukämie. Seine Sicht auf Männlichkeit.
Ich habe ein Gedicht geschrieben vor 50 Jahren. Vor einem halben Jahrhundert also, in dem geht es um Männlichkeit. Ich kann es nicht mehr auswendig. Ich weiß nur, die letzten Zeilen waren: Ich schäme mich meines Geschlechts, nicht meiner Männlichkeit. Weil diese Männlichkeit, das ist jetzt falsch zitiert gewesen. Ich schäme mich der Männlichkeit, so ist es. nicht meines Geschlechts, sondern der Männlichkeit. So, weil dieses Männlichkeitsgetue, also ich habe es geschrieben, nach der Dusche, ich habe Basketball gespielt und unter der Dusche waren dann die Männerwitze angesagt. Ne? Heute fehlt dir mehr heute, ne? Und so. Und ich fand das grauslich. Und das ist das Männlichkeit, ich weiß es nicht. Hoffentlich nicht, aber... Also diese Sprüche, die sind mir schon immer sehr am Wecker gegangen. Und insofern, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind mir, ja, ich weiß schon, es gibt bei den Genitalien Unterschiede, glücklicherweise. Aber von der, was soll ich sagen, vom Charakter, dass Männer sind oder Frauen, ist mir egal. Frauen finde ich erotischer. Aber sonst fällt mir zur Männlichkeit nicht viel ein.
Erich distanziert sich deutlich von dem, was einige von uns sicher sehr gut als klassisches Männlichkeitsgehabe in homogenen Männergruppen kennen und er als unangenehm überzeichnete Männlichkeit erlebt hat. Wir sollten aber auch beachten, dass dieses Verhalten, das Erich beschreibt, keine Männlichkeit an sich ist, sondern nur eine soziale Praktik, die schädlich wirkt, nicht nur auf beobachtende Männer, sondern auch auf Frauen. Ich persönlich kann es gut nachvollziehen, dass da bei ihm Fremdscham aufkam. Da schämt sich unsereins schnell mal für eine unter Anführungszeichen andere Gruppe von Männern, die, weil sie so laut ist, hin und wieder mal sogar als so sind die Männer eben, also alle, verallgemeinert wird. Ich frage mich, checken die besonders Lauten eigentlich, dass sie nicht repräsentativ sind für die Gesamtheit der Männer? Beim nächsten Mann in dieser Folge sind Geschlechtsstereotype auf den ersten Blick komplett aufgelöst. Robert. Er hatte Hodenkrebs zweimal, also beide Hoden. Seither lebt er mit Hodenimplantaten und Testosteronersatztherapie. Ich kenne Robert nicht nur als ehemaligen Patienten und Gleichbetroffenen mit Hodenkrebs, sondern auch privat. Das wird er gleich ansprechen, weil wir manchmal angeregt miteinander diskutieren.
Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage, weil wir ein gänzlich rollenvertauschtes Leben eigentlich führen. Also gerade im Moment, ich führe den gesamten Haushalt, meine Frau geht arbeiten. Sie möchte Karriere machen, ich nicht. Sie ist, glaube ich, technisch geschickter, als ich es bin. Und ich glaube, ich wasche die Wäsche besser. Also kochen tue ich auf jeden Fall besser. Deswegen diese ganzen Klischees definitiv nicht. Trotzdem bin ich jetzt auch nicht der das alles so abstreitet und sagt, das gibt's ja alles nicht. Und Männlichkeit und Weiblichkeit, was ist das überhaupt? Also das Biologische ist einmal ganz sowieso das eine. Und das andere ist einfach diese Rollenbilder, die ich da nicht allgemeingültig sehen will. Also ich glaube, das gibt's jetzt nicht, dieses, das ist stark und ein Mann oder der, die hat Gefühle, das ist jetzt furchtbar weiblich. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Trotzdem gibt's, glaube ich, in Summe Tendenzen. Also das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vernünftig ausdrücken kann. Also ich glaube schon, dass Frauen eher ein Schutzbedürfnis haben von ihrem Partner, ihrem Mann, als der Mann von der Frau das erwartet. Ob das jetzt geschichtlich kommt, ob das genetisch ist, ob das gesellschaftlich ist, das weiß ich nicht und das kann ich auch nicht und ist mir persönlich auch egal. Ich tue mir immer schwer, das so komplett abzulehnen, so alles sind gleich, weil ich glaube, das ist es nicht. Ich halte jetzt aber auch nichts davon, du musst den Reifen wechseln können, weil das ist ein Mann. Also das ist ja, ich liebe das immer, wenn mein Mechanik... Ich kann Reifen wechseln, ich kann die Lampen auswechseln. Ich finde es aber jedes Mal wirklich, wenn wir über das Auto reden, herrlich, wenn mein Mechaniker mir dann Bilder schickt von ausgebauten Teilen aus meinem Auto. Das letzte Mal hat er mir ein Bild geschickt, ohne Text, und ich habe nicht genau gewusst, was ich damit anfangen soll. Also ich hab eruieren können, das könnte mit meinem Auto zusammenhängen, weil er der Automechaniker ist. Aber ansonsten war mir völlig unklar, was man da eigentlich sagen möchte damit. Also ob da... Oder auch mein Schwiegervater, also wenn er sagt, nein, ich habe einmal so eine Situation gehabt, wo er sagt, nein, schau dir das Sägeblatt an. Und ich denke mir, Sägeblatt, ja. Gut, dass wir das jetzt besprochen haben, da kann ich nichts dazu sagen. Also das lehne ich jetzt ab oder die Frau muss daheim putzen und der Mann muss das Geld heimbringen. Das ist ja alles also Schwachsinn.
Aber das ist jetzt bei euch umgedreht.
Ist bei uns umgedreht. Also und wir fühlen uns damit,
deine Partnerin.
Wir fühlen uns damit sehr gut. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass meiner Frau schon dran gelegen ist, dass ich wieder in einen Arbeitsalltag komme.
Aber geht es da um ein Männlichkeitsthema?
Das weiß ich nicht. Das glaube ich eher nicht.
Und fühlst du dich jetzt weniger Mann, weil du...
Nein, das ist ja Unsinn. Also das ist ja... Ich glaube, man macht ein bisschen zu viel Aufhebens darum, dass man da jede Kleinigkeit muss man dann definieren. Ist das jetzt männlich oder ist das weiblich? Ich glaube, in Summe zum Beispiel, der Haushalt muss halt funktionieren irgendwie. Und für mich ist klar, wenn die Frau arbeiten geht, dann werde ich das übernehmen müssen. Und ich mache es ja nicht ungern. Also das ist ja jetzt nichts anderes. Also ich finde immer, ich habe das sehr schnell organisiert. Ich bin da sehr effizient, wie in der Arbeit bin. Genauso so bei der Hausarbeit sehr effizient. Und damit passt es. Diese Bilder, und ich kenne diese Fragen, wie das ja auch mit Krebszusammenhang und urologischen Krebserkrankungen dann oft diskutieren. Ich tue mir das so schwer, das zu beantworten. Also für mich ist es schon klar, dass ich meiner Frau die Tür aufhalte oder dass ich sie irgendwie so auf Händen trage, was irgendwie wahrscheinlich schon so ein Männlichkeits- und Weiblichkeitsbild ist. Aber also man muss ja nicht alles immer unter diesem Maschel sehen. Also es ist ja für mich eher so passt es für uns irgendwie zusammen. Also ich würde jetzt nicht das Gefühl haben, dass ich daheim Entscheidungen vorgebe. Oder sagen wir so, ich glaube, dass ich Entscheidungen vorgebe, meine Frau glaubt, dass sie Entscheidungen vorgibt. Also genau so wird das dann ungefähr gemacht. Und man muss da nicht überall das Maschel mit männlich und weiblich. Also ja, ich bin schon noch immer männlich, auch wenn ich keine Hoden habe. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist es dann, wenn du keinen Penis mehr hättest, wärst du dann noch immer ein Mann? Ja, dann wäre ich noch immer ein Mann. Also das ist dieses Herumstückeln da irgendwie so, dieses Teil macht es jetzt aus. Das, also ich würde nicht sagen, du hast Brüste, du bist jetzt eine Frau, keine Brüste, das ist doch Schwachsinn. Also ich weiß nicht, warum man das braucht. Ich tue mir da so schwer. Also man muss da sagen, das ist ein Thema, das der Alex und ich auch privat diskutieren und wir sind da teilweise, glaube ich, ein bisschen unterschiedlicher Ansicht. Und ich tue mir das so schwer, dass man immer ein Mascherl herumbinden muss. Das ist so, ich finde das einfach schön, wenn ich einer Frau die Tür aufhalte. Und das, ich sage jetzt nicht, dass du das jetzt nicht schön findest, aber nur als Beispiel, wenn man dann so diskutiert, ne, aber da bist du jetzt dann, aber das ist, wäre jetzt dann nicht emanzipiert oder feministisch oder was auch immer, oder ich sehe diese Diskussion beim ersten Date, soll der Mann bezahlen? Ja, da bin ich traditionell und da ist für mich, der Mann sollte das machen. Kann ich das jetzt erklären? Na, finde ich es schlimm? Na, auch nicht. Also was diskutiert man über solche Dinge da?
Es gibt da genügend Frauen, denen es auch die es einfach schön finden, wenn der Mann beim ersten Date bezahlt.
Ich wäre definitiv nicht beleidigt, wenn es die Frau zahlen würde oder wenn man sagt, man teilt die Rechnung. Ich verstehe einfach nicht, warum man über gewisse Dinge so ein Aufheben macht. Also das ist für mich jetzt kein Thema, weil das kann man sich ja einfach ausreden. Da geht es ja bitte nicht um irgendeine Sinnfrage, ob du jetzt Mann oder Frau bist. Und dann, das vermischt man dann so gern mit, sollen Frauen gleich viel verdienen? Na klar, das wieder für eine dumme Frage. Also ich komme da mit dem Thema nicht recht. Deswegen fällt es mir wahrscheinlich schwer, damit ich mich jetzt nicht verliere, auf das zu antworten, was ist männlich? Also Hoden sind natürlich männlich, braucht man aber nicht, um männlich zu sein. Und könnte aber sonst, ich bin ein Macher. Es gibt auch Frauen, die machen. Also meine Frau macht im Job Wichtigeres als ich im Job, weil ich kein Hobby im Moment. Deswegen, oder wenig Job.
Traditionelle Zuschreibungen von Geschlechterrollen wie Technik gleich Mann oder Haushalt gleich Frau lehnt Robert ab. Das zeigt, wie selektiv soziokulturelle Prägungen weitergetragen werden. Gleichzeitig sagt Robert, dass es natürlich schon körperliche Unterschiede gäbe, also reine Körpermerkmale, diese aber trotzdem nicht zwingend zu allgemeingültigen Rollenbildern oder Genderzuweisungen im Sinne einer Geschlechtsidentität führen. Das ist eine sehr zeitgemäße Haltung, die ich mir, das ist jetzt wieder eine sehr persönliche Anmerkung, öfter wünschen würde. Und da kann ich sehr gut damit leben, wenn ich mit Robert in profeministischen Detailfragen manchmal anderer Meinung bin. Auch der vierte Mann in dieser Folge tut sich mit klaren Definitionen schwer. Christian, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, kennst du ihn sicher schon. Er hatte vor langer Zeit Hodenkrebs, später Prostatakrebs und zuletzt Mundrachenkrebs. Was ist Männlichkeit, Christian?
Ja, das ist schwer zu definieren, weil es kann eine Frau stärker sein als ein Mann. Ja.
Körperlich stärker meinst du, oder?
Nein,
mental.
Mental. Mhm. Ja. Es gibt stärkere Frauen, schwächere Männer. Stärkere Männer, schwächere Frauen. Männlichkeit, ja. Das gehört nicht mehr von Mann oder Frau dazu, zur Zeugung, ja.
Geht es bei Männlichkeit um Stärke und Schwäche?
Naja, es kommt drauf an. Wenn man eine starke Partnerin hat, dann duelliert man sich schon. Mhm. Ja, also, hab ich auch schon erlebt. Dann muss die immer beweisen. Aber das mag ich nicht mehr. Mhm. Ja. Also, ich habe mich dann in den, seit 2000, seit 1998 den Krebs gehabt haben. Ich lasse mir jetzt vor allem nach der dritten Erkrankung immer weniger gefallen. Ja. Mhm. Also wenn mir einer nervt, geht aus dem Weg und ich triff mich mit denen auf und nicht mehr.
Also egal welches Geschlecht, ob das jetzt Mann oder Frau ist.
Mhm. Ja. Na, wenn das nicht eine komplette Harmonie ist oder eine starke Harmonie, ja. Mhm. Mag ich nicht. Da gehe ich aus dem Weg. Dann rufe ich an und sage, wie geht's da? Oder wenn ich einen Anruf kriege, ja, treffen wir uns wieder mal. Ja, aber im Moment geht's ein bisschen schlecht und so, habe ich nicht so viel Zeit. Man trifft sich dann schon wieder mal, aber man schaut halt, dass das dann nicht
seltener wird.
Ein ganz Wochenende ist, dass man wohin fährt oder so. Wo man auch wieder flüchten kann in die eigenen vier Wände. Ja, aber so, ab und zu brauchst du schon eine starke Männlichkeit, ab und zu kannst du. Ich lasse mich halt jetzt lieber gehen und wo ich mich nicht mehr beweisen muss, dass ich ein starker Mann bin. Mhm. Ich weiß, dass ich es sein kann, das habe ich jetzt bei der letzten Therapie, aber sowas von mitgekriegt, aber ich brauche es nicht mehr beweisen. Mhm. Nur mir selber.
Mhm. Ja. Christian betont, Stärke ist nicht geschlechtsgebunden und schon gar nicht zwingend mit Männlichkeit verbunden. Welcher Mann wünscht sich nicht, auch einmal schwach zu sein, sich beschützen zu lassen, sich in den Armen der Partnerperson sicher zu fühlen? Und wir sollten uns auch bewusst halten, dass Rückzug auch eine Bewältigungsstrategie sein kann, keine Schwäche an sich. Vielleicht können wir uns das mitnehmen, was Christian sagt, dass wir nicht anderen unsere Männlichkeit beweisen müssen, sondern nur ganz im Innersten uns selbst. Vielleicht können wir auch nur dann authentisch Männlichkeit leben. Vielleicht können wir uns überhaupt dafür öffnen, emotional durchlässiger zu werden, weniger Scham zu verspüren, wenn wir uns mehr von der zarten und verletzlichen Seite zeigen. Wenn du mehr über Christian erfahren willst, hör rein in die Folge 24. Den Link findest du in den Shownotes. Und da es gerade um Authentizität ging, im Podcast Musalek und Tietze im Rausch des Lebens spricht Professor Michael Musalek in der Folge 26 von einer Diskrepanz zwischen dem Sollen und dem Wollen, die Männer sehr stark beschäftige, wodurch deren Authentizität leidet. Das ist doch schade, wenn Männer nicht authentisch leben, oder? Der Link ist in den Shownotes. Die Folge mit der Nummer 31 ist übrigens auch sehr hörenswert. Für diese Tipps bekomme ich kein Geld. Mein fünfter und letzter Interviewpartner in dieser Folge ist kein Mann mit Krebs, sondern ein Männlichkeits- und Geschlechterforscher, Dr. Erich Lehner. Er ist Psychoanalytiker, war wissenschaftlich und praktisch in der Palliative Care tätig und ist Obmann des Dachverbands Männerarbeit Österreich. Ich habe mit ihm im Oktober 2025 nach seinem Vortrag »Wenn Männer trauern, Männlichkeit und Trauerprozesse« an der Universität Wien gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie ein individuelles Auseinandersetzen mit den auf mich wirkenden Männlichkeitsbildern und Reflektieren meiner eigenen Sicht auf Männlichkeit funktionieren kann.
Also ich würde am ehesten ausgehen wieder von meinen Alltagserfahrungen. Von dort, wo es mich freut, dort, wo es mir Probleme bereitet und mich fragen dann, hoppla, wie ist es mit meiner bisherigen Lebenserfahrung, in der ich als Mann gestanden bin, was sind so diese männlichen Aspekte drinnen? Wie kommt es zum jetzt, wie kommt es zu meiner jetzigen Erfahrung? Wie führt es da hinein? Und ich denke, das ist einmal Ausgangspunkt. Und wieder der nächste Schritt ist, dass ich mit anderen auch darüber spreche, dass ich vielleicht was lese oder so irgendwie nicht. Und es geht nie darum zu sagen, Männer sind böse oder ich als Mann bin schlecht, sondern wie in meinem Umfeld habe ich versucht, mich mit diesen Männlichkeitsanforderungen meiner Gesellschaft auseinanderzusetzen und welche moderneren Männlichkeitsanforderungen, also es gibt ja heute genügend auch schon andere Männlichkeitsbilder, die sich an Sorge orientieren, Caring Masculinity, das heißt es so schön, also wo man Sorge für andere überträgt. Welche Möglichkeiten habe ich da? Wie hängt das zusammen? Und wenn man so reflektiert, dann glaube ich, dass man auf einem guten Weg ist.
In diesen Gesprächen merke ich, Männlichkeit zeigt sich nicht als einheitliches Konzept. Das ist einerseits überraschend, da in der Öffentlichkeit gefühlt viele Menschen vermeintlich eindeutige Positionierungen vertreten. Aber vielleicht ist das auch nur ein Bias-Effekt, eine Verzerrung, eine Täuschung, die durch mediale Berichterstattung, Social Media, Stammtischdiskussionen und vorschnelles Urteilen geprägt wird. Andererseits habe ich selbst erlebt, wie sich eine Krebserkrankung auf das Männlichkeitsbild auswirkt. Und das ist auch durch viele Studien mit dem Aufweichen starrer Muster beschrieben. Aber auch die Studien selbst unterliegen oft einem Bias in Richtung heteronormativer Männlichkeitsmodelle. Diversität wie queere Männer, Transmänner, nichtbinäre Personen, alleinlebende, migrantische Kontexte sind oft wenig berücksichtigt. Masculinity ist, können wir zusammenfassen, kein einheitliches Konstrukt. Sie wird beschrieben als frühe Pflicht zur Stärke und zum Funktionieren, als etwas, das sich durch Krankheit verändert, als Loslassen von Beweiszwang, als Brüche im Selbstbild und als kritische Auseinandersetzung mit tradierten Rollenbildern. Ich persönlich wünsche mir, dass wir, wie Dr. Erich Lehner sagt, im Sinne von Caring Masculinities einen Wandel vollziehen, hin zu weniger Hegemonialität, Leistungsdogma und Ausbeutung, hin zu mehr Sorge für andere und uns selbst. Dass wir liebevoller mit uns selbst umgehen, letztlich zur Annahme und Akzeptanz unserer selbst als Mensch. Und dem Bewusstsein, dass die gelebte Vielfalt von Männlichkeiten kein anzustrebendes Ziel, sondern empirische Realität ist. Wie man einen ehrlichen Zugang zu den eigenen Gefühlen finden kann, es für ihn dann okay ist, sich verletzlich zu zeigen, habe ich in Folge 28 dieses Podcasts mit meinen Gesprächspartnern erörtert. Den Link findest du in den Shownotes. Das Kümmern um sich selbst bringt mich zum letzten Beitrag in dieser Folge, einem aktuellen Status-Update von Wolfgang. Er hatte Zungengrundkrebs und hat mir Anfang Januar eine Sprachnachricht geschickt.
Servus Alexander, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht und konntest dich über die Feiertage gut erholen. Du, in unserem letzten Gespräch nach der Aufnahme vom Männerkrebs-Podcast haben wir uns ausgemacht, dass ich mich mal mit einem Update bei dir melde. Wie geht es mir? Was war in den vergangenen Monaten so passiert? Wo geht es hin? Ich finde ja den Jahreswechsel, das ist ein guter Grund für ein solches Update. Ich drehe die Zeitachse um und starte mit dem, wo geht es hin? Und in knapp 2 Monaten jährt sich meine Gesunddiagnose nach dem Zungengrundkrebs zum 8. Mal. Was habe ich für ein Glück? Im Podcast habe ich dir schon erzählt und das gilt selbstverständlich ungebrochen. Information schafft Sicherheit. Und deshalb gehe ich, wie jedes Jahr, Anfang März zur Krebsvorsorgeuntersuchung und will erneut auf ein Alles in Ordnung hoffen. Du weißt ja, in meiner Freizeit bin ich Triathlet, mache also viel Sport, sehr viel Sport. Deshalb gehe ich auch zusätzlich zur allgemeinen Gesundheitsvorsorgeuntersuchung, um auch an den anderen Stellen meinen Pickel zu bekommen. Ich will möglichst viele Jahre meines Lebens mit gesunden Jahren ausfüllen. Apropos Bewegung. Ein heißer Tipp von mir. Wenn du gerne mal ganz unbeschwert in das Innere eines Menschen blicken möchtest, die Ausstellung Körperwelten ist gerade in Wien zu Gast. Und dort ist auf eine, wie soll ich sagen, eine ganz einzigartige Art und Weise zur Schau gestellt, wie knapp Leben und Tod manchmal beieinander liegen und was Krebs, Fettleibigkeit, Herzinsuffizienzen und so weiter anrichten. Interessant fand ich, fast immer steht Sport bzw. Bewegung als Vorbeugemaßnahme mit dabei. Übrigens, ich habe vor knapp 3 Monaten eine neue Halbmarathon-Bestzeit in Wien gelaufen. Ich wollte ja unbedingt einmal ausprobieren, ob es für mich auch unter 2 Stunden klappt. Und was soll ich sagen? 1 Stunde 47 Minuten sind es geworden. Das nächste Ziel wird also unter 1,45 lauten und vielleicht Na, vielleicht werde ich auch mal an der Marathonluft schnuppern. Den Sommer habe ich mit meiner Bonusfamilie in den Salzburger Bergen genossen. Ich fahre ja völlig auf die österreichischen Berge ab. Ich bevorzuge die Berge vor jedem Urlaub am Strand. In den Bergen, oberhalb der Baumgrenze, da erhole ich mich am besten. Beim Wandern lädt mein Akku am schnellsten wieder auf. Wie ist das eigentlich mit dir? Bewegung kam auch in meine berufliche Tätigkeit in den vergangenen Monaten. Ich drehe dort ein klein wenig langsamer oder leiser im Angestelltenverhältnis, ein bisschen Zeit weniger, um mehr in mein eigenes Unternehmen zu investieren. Ich will auch gerne so erfolgreich sein mit meinem Podcast wie du mit deinem Männerkrebs-Podcast. Ich arbeite daran, meine Nachricht für mehr Resilienz bei Führungskräften und UnternehmerInnen unter die Leute zu bekommen. Alles in allem kann ich dir sagen, es geht mir gut. Wenngleich es auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen viel ist, das ich mir so vorgenommen habe. Jedoch, es erfüllt mich und das ist mir wichtig. Denn irgendwann fällt die Flatline auch über mein leidenschaftliches, liebendes und sportliches Herz herein. Und dann will ich mit Zufriedenheit meine Augen schließen können und wissen, es war liebevoll. Es war gut. Pfiat euch. Ja, es war eine gute Zeit, die vergangenen Monate. Viel los, viel Bewegung. Aber wie sagte schon Einstein, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Insofern wünsche ich dir viel gute Bewegung für den 2026. Servus und bis bald.
Ja, danke für die Frage, Wolfgang. Ich kann am besten durch Bewegung erholen. Ruhiges Spazierengehen, ja, auch wandern. Manchmal sind auch ganz langsame Gehmeditationen nötig. Aktuell aber auch gerade sehr beim Lauftraining. Und was die Orte angeht, mich beruhigt das Meer extrem. Die Wellen, die Brandung, die verlangsamt meinen Herzschlag. Da das Meer von Wien so weit weg ist, gehe ich stattdessen in den Wald und lausche dort dem Wind in den Bäumen. Das hört sich endlich an. Teile deine Gedanken oder offen gebliebenen Fragen zu dieser Folge als Kommentar auf Social Media, Podigee oder Spotify. Wenn dir das zu öffentlich ist, sende mir direkt eine Sprachnachricht oder ein E-Mail an podcast@alexandergreiner.com. Wenn dir der Podcast gefällt, gib ihm einige Sternchen in der App, in der du ihn gerade hörst und abonniere ihn. Das hilft anderen, ihn schneller zu finden. Und teile ihn mit Menschen, denen er helfen könnte. Wenn du diesen Podcast gut und wichtig findest, dann unterstütze die Arbeit daran. Mit einer Support-Mitgliedschaft hilfst du mir, regelmäßig neue Folgen zu produzieren und erhältst zu jeder neuen Folge ein E-Mail mit ergänzenden Infos. Außerdem hast du dann Zugriff auf das komplette Newsletter-Archiv. Auch einmalige Spenden helfen. In zwei Sonderfolgen vom Dezember und auf meiner Website lege ich meine Einnahmen und Ausgaben offen. Den Link findest du in den Shownotes. Eine gute Zeit dir, bis in zwei Wochen. Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.